Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Leaders Talk. Mein heutiger Gast ist der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff.
Ich musste eigentlich mir klar machen, dass man sich nie als Opfer deklarieren sollte. Man ist mal in einer schwierigeren Lage, ohne Macht, man bleibt aber handelnder und man sollte niemandem Macht über sich geben.
Leaders Talk, the interview podcast portraying leaders who are committed to better leadership, better organizations and a better world. Hosted by managing partner of Leadership Choices and co-founder of the Cosmic Foundation, Carsten Drath.
In meinem Gespräch mit ihm zeichne ich nach, was sind die roten Fäden, die sich durch sein Leben ziehen, das Engagement für Menschen, das Engagement für Minderheiten und wie ihn das auch gestärkt hat in der Zeit nach der Krise, wie er es geschafft hat, durch seine Krise, die zu seinem Rücktritt geführt hat, durch das ganze Unrecht, das er erfahren musste, das einmal auszuhalten, zu verarbeiten und aber auch, wie ich finde, gestärkt daraus hervorzugehen. All das besprechen wir in unserem Talk. Ich sage herzlich willkommen, Christian Wulff. Herzlich willkommen bei Leaders Talk.
Schönen guten Tag, Herr Drath.
Herr Wulff, unsere Hörerinnen und Hörer denken sich jetzt, Christian Wulff, warte mal, der Christian Wulff? Was machen Sie heute?
Naja, ich bin wieder Rechtsanwalt, bin heute mehr Vater und Ehemann als damals, bin in verschiedenen Ehrenämtern aktiv, Präsident des Deutschen Kochverbandes, Präsident der Deutschlandstiftung Integration, bin auch Schirmherr der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Also Engagement stand in meinem Leben immer im Mittelpunkt und das hat mich immer motiviert, bewegt, mir viel gegeben an sozialen Kontakten. Und das mache ich natürlich weiter. Und dabei kommt mir die Erfahrung natürlich aus der Zeit als Ministerpräsident, als Bundespräsident sehr zugute.
Herr Wulff, Sie waren der 10. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Was macht ein Bundespräsident eigentlich genau? Also die USA haben einen President, das ist wahrscheinlich eher vergleichbar mit unserem Kanzler. Die UK hat eine Queen oder einen King, der Minister ernennt. Also ist der Bundespräsident sowas wie der König von Deutschland?
Also zumindest protokollarisch haben alle Länder der Welt ein Staatsoberhaupt. Und das ist in Monarchien die Monarchie, also der Monarch, der König, der Sultan, der Emir. Und in Demokratien ist es ein demokratisch gewählter Präsident und eine demokratisch gewählte Präsidentin. Und der Unterschied ist eigentlich dann, dass es Länder gibt mit einer Regierungsverantwortung und einer repräsentativen Funktion, so wie Deutschland, wo das geteilt ist zwischen Präsident und Kanzler. Und dann gibt es Länder, wo das vereint ist, wo also der politische Chef des Landes, der Regierungschef, gleichzeitig auch Staatsoberhaupt und Repräsentant ist, beispielsweise in Frankreich, in Amerika und anderen Ländern. Das unterscheidet man. Der sogenannte exekutive Präsident, der also auch exekutive Verantwortung hat, und der nicht exekutive Präsident, der repräsentative, wie das in Deutschland der Fall ist. In Deutschland kann man das Amt des Bundespräsidenten so erklären, dass er etwa 60% nach meiner Erfahrung sich mit der Außenpolitik beschäftigt. Er repräsentiert Deutschland im Ausland. Er ernennt die Botschafterinnen und Botschafter Deutschlands im Ausland. Man reist ins Ausland, empfängt ausländische Staatsgäste. Das ist ein Großteil der Arbeit, hier die Außenkontakte in einer globalen, internationalen Welt zu vertiefen, in der Regel nach Möglichkeit zu verbessern. So etwa 30% hat der Bundespräsident, die Bundespräsidentin, die wir sicher hoffentlich auch bald bekommen, hat die Bundespräsidentin, der Bundespräsident die Aufgabe, Menschen auszuzeichnen, zu danken, Trauer zu teilen, also nach Ereignissen, schrecklichen Ereignissen wie der Love Parade mit den vielen Todesopfern, da ist ein Bundespräsident besonders gefordert, auch dann den Helfern zu danken. Also diese Funktion, Orden zu stiften, Orden zu verleihen, durch Orden die Chance des demokratischen Staates zu nutzen, zu danken, das ist eigentlich seine zentrale Möglichkeit. Das hat ein Bundespräsident als ganz wichtige Aufgabe, die Worte zu finden, um hier den Gemeinsinn, das Gemeinwohl zusammenzuführen. Und etwa 10%, jetzt hatte ich ja gesagt 60, 30, also fehlen noch 10, das sind eigentlich Reden zu bestimmten Anlässen, durch Inhalte, durch Formulierungen, Denkanstöße zu geben oder auch wieder eine Neuausrichtung zu versuchen, um bestimmte Themen abzuräumen. Das habe auch ich in meiner Zeit ja bekanntlich recht provokativ damals auf dem Höhepunkt der Sarrazin-Debatte gemacht.
Ja, das heißt, die Art, eine Richtung vorzugeben, kommt im Wesentlichen dadurch, dass sie irgendwo da sind, also dass sie dem Ganzen Bedeutsamkeit geben, dass sie als Bundespräsident vor Ort sind, die Symbole, die sie finden, die Danke, der Orden, die den Mut aussprechen und auch das Wort schlussendlich, also dass sie eigentlich durch Rede, durch die Akzente, die sie setzen, das ist die Linie, die sie vorgeben können.
Und das ist die einzige Möglichkeit von Staatsoberhauptern ohne exekutive Verantwortung. Man kann nicht in den Gesetzgebungsprozess eingreifen. Man unterschreibt am Ende die Gesetze nach einer gewissen formellen Prüfung. Dann werden sie veröffentlicht und in Kraft gesetzt. Aber man kann nicht in der Tagespolitik aktuell Einfluss nehmen. Das ist nicht Aufgabe des Bundespräsidenten. Das überliegt anderen. Im Mittelpunkt unserer parlamentarischen Demokratie steht das Parlament. Darauf habe ich immer in besonderer Weise hingewiesen. Parlament, Regierung, Justiz in der jeweiligen Unabhängigkeit der Gewalten. Und da darf sich kein Bundespräsident nach unserer Verfassung überschätzen. Das ist auch eine bewusste Entscheidung nach der Weimarer Republik, wo der Reichspräsident eine viel wichtigere, machtvollere Position hatte mit den entsprechenden Erwartungen, die an ihn gerichtet wurden. Der war ja auch vom Volk gewählt. Da hat man Abstand von genommen und hat ihm eine andere Rolle zugeschnitten. Ich finde das auch sehr gut. Aber auch die kann man sehr effektiv nutzen, indem man hier und da große Akzeptanz findet, als über den Parteien stehend, als in gewisser Unabhängigkeit stehend, um dann verschiedene Pole zusammenzubringen, Brücken zu bauen. Das ist ja in unserer heutigen Zeit sehr wichtig.
Und es ist auch ist es ein geschriebenes oder ungeschriebenes Gesetz, dass wenn man Bundespräsident war, dann ist die politische Karriere zu Ende. Das ist so.
Ja, es ist ungeschrieben, dass man mit der Wahl bereits seine Parteimitgliedschaft, so heißt es immer, ruhen lässt. Das gibt's aber gar nicht, sondern faktisch muss man aus der Partei austreten und kann dann nach der Amtszeit wieder eintreten, so wie ich das auch gemacht habe, wie das eigentlich die meisten gemacht haben. Nicht alle, aber die meisten. Aber man hält sich natürlich auch danach in gewisser Weise aus parteipolitischen, tagesaktuellen Streit heraus. Man hatte diese Funktion des Überparteilichen, man sollte sie auch nicht zerstören, man sollte es auch seinen Nachfolgern nicht schwer machen. Also eine gewisse Zurückhaltung, die ist ungeschrieben, aber ich finde, die ist auch klug.
Herr Wolf, lassen Sie uns mal skizzieren Ihr Weg in die Politik. Sie kommen aus Osnabrück und in anderen Podcasts haben Sie beschrieben von einfachen Verhältnissen, Eltern früh getrennt, Mutter ist irgendwann krank geworden, Sie haben Verantwortung früh übernehmen müssen für ihre jüngere Schwester oder Halbschwester. Mit 16 waren sie quasi Erziehungsberechtigter. Wie hat sie das geprägt? Was hat das mit ihnen gemacht?
Ja, politisch ist sicher von Bedeutung, dass meine Heimatstadt Osnabrück eine durchaus politische Stadt ist. Ist ja eine gewisse Zufälligkeit, dass Olaf Scholz in Osnabrück geboren wurde, was die wenigsten wissen, dass der neue Verteidigungsminister mit mir zur Schule gegangen ist, Boris Pistorius. Also es war eine politische Schule mit politischen Lehrern, politischen Diskussionen und der klaren Aussage, jeder kann sich politisch entwickeln, wie er möchte, im demokratischen Spektrum. Aber es gab auch eine starke Haltung für den Frieden, gegen Rassismus, gegen den Radikalismus, der sich gegen Minderheiten richtet. Also die Stadt Osnabrück hat sehr vieles sehr gut gemacht in den letzten Jahrzehnten. Den Austausch zu Partnerstädten in Frankreich, in England, in Russland, in anderen Regionen der Welt, um hier menschliche Kontakte zu vertiefen. Die Aufarbeitung der Pogrome gegen Juden in der Stadt, die Verfolgung unseres großen Künstlers Felix Nussbaum, der in Auschwitz ermordet wurde. Das ist sehr früh in der Stadtgesellschaft sehr breit diskutiert worden. Und insofern hat die Stadt sich mit ihrer eigenen Geschichte auch in der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Das hat auch vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass Osnabrück sich als Friedensstadt sieht, weil dort der 30-jährige Krieg in Münster und Osnabrück beendet wurde durch die Friedensverhandlungen. Man fühlt sich da berufen, dem Thema Frieden miteinander große Bedeutung zu geben. Jetzt könnte ich konkret sagen, alle Viertklässler in meiner Heimatstadt Die gehen einmal im Jahr zum Jubiläum des Westfälischen Friedens auf den Rathausplatz, auf den Marktplatz, gehen über die Rathaustreppe und bekommen aus der Hand der Oberbürgermeisterin eine Brezel gereicht. Und dann setzt man sich bereits mit 10 Jahren damit auseinander, dass damals ein schrecklicher Krieg tobte und dass die Menschen sich wahnsinnig dann gefreut haben, als er beendet war. Und man bekommt also diese Dinge mit. Ich finde das vorbildlich und bin deswegen selber überzeugt auch von meiner Heimatstadt, wie sie das macht, wie das auch verdiente Bürger gemacht haben, auch gegen Widerstände, die dunklen Seiten der Geschichte ins Zentrum zu rücken. Und dann gibt es eine Begebenheit, die habe ich gelegentlich auch erzählt, die haben Sie vielleicht auch schon gesehen im Netz. 1969, das kommt natürlich jetzt jungen Leuten vor wie Opa am Kamin letztes Jahrhundert, aber da war ich halt 10. Und da hat mein Vater, der nach dem Krieg Sozialdemokrat, Pazifist geworden war, vor dem Hintergrund des Untergangs Weimar, der hat damals seine Sorge ausgedrückt, dass die NPD wieder in den Bundestag kommen könnte. Und ich merkte, wie erregt er war. Und er sagte, dass jetzt 20 Jahre nach Gründung Deutschlands der zweiten Demokratie schon wieder Rechtsextremisten die Chance hätten, ins Parlament einzuziehen, das bedrücke ihn, das verunsichere ihn und er wolle mir mitgeben, schau dich später um, informiere dich, interessiere dich, bringe dich ein, Demokratie braucht Demokraten und wenn du in eine radikale Partei, extremistische Partei gehst, habe ich komplett versagt, aber wenn du dich in einer demokratischen engagierst, dann habe ich alles richtig gemacht. Und sowas bleibt haften, natürlich hatte ich von Politik keine Ahnung, aber sowas bleibt haften und ich habe dann mit 13, 14 mich umgeschaut und aus ganz bestimmten Gründen mich dann bei der CDU gut aufgehoben gefühlt, in der Schülerunion, in der Jungen Union. Ich habe das auch nie bereut.
Sie waren mit 15 schon dabei, richtig?
Ja, ich war dann Schülersprecher an meinem Gymnasium ganz viele Jahre. War im Stadtschülerrat, den wir gegründet haben, im Landesschülerrat, Schülerunion-Bundesvorsitzender. Es ging dann irgendwie ganz schnell, weil ich immer Spaß hatte, mit anderen etwas zu verändern und vor allem auch, ja, den Stachel zu locken, also den Alten zu sagen, wir sehen so ein paar Dinge auch ganz anders und ihr müsst es wahrnehmen, sonst werden wir den Laden übernehmen. Also wir waren recht selbstbewusst damals und haben eine Menge an Veränderungen eingefordert.
Und dann ging es weiter Richtung Jurastudium. Gab es da Alternativen? Also haben Sie sich entschieden zwischen dem oder fanden es schwer oder gab es auch mal eine Idee, in die freie Wirtschaft zu gehen, Anwalt zu werden? Also wie waren die Optionen, wie waren Ihre Entscheidungsprozesse?
Naja, als kleines Kind wollte ich Busfahrer werden. Da fand ich das toll, die Leute sozusagen immer an ihr Ziel zu bringen, mit 5, 6 und dann ändern im Laufe des jugendlichen Vorankommens sich die Berufswünsche. Ich wollte auch mal eine gewisse Zeit lang Lehrer werden, fand das total spannend, mit jungen Leuten zu arbeiten. Aber in der Oberstufe bei Rechtskunde hatte sich bei mir dann schon herausgestellt, dass Jura einem all diese Optionen eröffnet, in die Wirtschaft zu gehen, in Organisationen zu gehen, in Richteramt, um auszugleichen oder in Staatsanwaltschaft, um anzuklagen oder in Anwaltsberuf, um Leuten zu ihrem Recht zu verhelfen. Das hat sich in der Oberstufe meines Gymnasiums herausgestellt und für mich war das dann klar, dass ich Jura studieren wollte, vor allem auch mit 2 Examen abschließen wollte und unabhängig sein wollte. Das hatte ich schon mitbekommen in der Politik, dass man auf eines achten muss, dass man niemals von der Politik, von den Parteimitgliedern, von den Funktionären, die es natürlich in Parteien auch gibt, abhängig sein darf. Das war mir ganz früh klar, weil ich ja ganz jung im Bundesvorstand der CDU dabei sein durfte. Da dachte ich mir, das hörst du dir jetzt 2 Jahre an, dann bist du ja nie wieder. Die Möglichkeit wird sich nie wieder eröffnen. Das musst du jetzt einfach aufnehmen und als Lebensphase als Geschenk des Himmels annehmen, dass du jetzt hier im CDU-Bundesvorstand bei Helmut Kohl dabei sein darfst mit 18. Und in der Phase war mir aber klar, falls du mal in der Politik landest, musst du unabhängig sein. Und als ich dann Anwalt war in einer Sozietät, da bekam ich den Anruf eines damaligen Landesministers, so jetzt hast du so lange hingehalten und jetzt musst du meine Nachfolge antreten als Bezirksvorsitzender der CDU Osnabrück-Emsland. Die Alten sind damit einverstanden, die wollen den großen Sprung der Generationen auf die ganz junge Generation. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann kam es wieder, dass ich Spitzenkandidat wurde für Niedersachsen, für das Amt des Ministerpräsidenten. Wusste da nicht genau, was da auf mich zukommt, denn ich war nicht im Parlament, kam ins Parlament, dann redete Gerhard Schröder seine Regierungserklärung. Ich musste darauf 1,5 Stunden erwidern. Nach mir kam Jürgen Trittin für die Grünen. Und auf der anderen Seite waren nicht nur Gerhard Schröder, sondern auch Frank-Walter Steinmeier damals als sein Staatskanzleichef, Frau Zypris, Herr Heil, Herr Gabriel. Also die gesamte, auch heute noch, deutsche Sozialdemokratie war damals in Hannover versammelt. Und worauf ich mich da eingelassen hatte, wurde mir dann im Laufe der langen Jahre Opposition so richtig klar. Und dann musste man halt durchhalten.
Das heißt, so Herausforderungen annehmen, auch große Ämter, große Aufgaben, die auch schier unlösbar erscheinen, das war da schon so präsent. Sie sind, glaube ich, 3-mal angetreten, auch dann später in der Wahl zum Ministerpräsidenten gegen Gerhard Schröder, der natürlich auch an Popularität wahrscheinlich schwer ranzukommen war. Also dieses Durchhalten, das ist so ein Thema bei Ihnen, oder?
Ja, also gewissermaßen Marathonmann. Es gibt ja von Schumpeter so eine Formulierung, die meisten, die scheitern, haben zu früh aufgegeben. Das ist vielleicht ein bisschen sehr krass zusammengefasst, aber manchmal trifft man auf Leute, die sagen, ach, das ist nicht angekommen, das ist nicht angenommen worden, das ist nicht aufgegriffen worden. Und die haben dann schon so einen gewissen Frust und da sich klar zu machen, dass damals Max Weber in seinem berühmten Vortrag Politik als Beruf schon ausgeführt hat, das ist dünne und dicke Bretter bohren, das ist Hartnäckigkeit, das ist Überzeugungsarbeit, das ist Mehrheiten gewinnen. Deswegen scheitern ja auch viele in der Politik, weil sie damit gar nicht umgehen können, dass man für die Dinge, die man selber für die besten hält, dann eben aber auch eine Mehrheit braucht und dass das dauern kann und dass man vielleicht auch für seine Position mal eine Niederlage hinnehmen muss, um aber mit seiner Position im Reinen zu sein, dass man auch den Dingen nicht nachläuft und sich opportunistisch anpasst, sondern dass man mit sich im Reinen ist, sein Ding macht und dafür kämpft und dabei auch Resilienz hat, Widerstandskräfte hat, Rückschläge als eher Bereicherung aufnimmt als wirklich Katastrophe. Ich habe aus jeder Wahlniederlage natürlich gelernt, mehr als aus Wahlsiegen. Bei Wahlsiegen denkt man, man hat eh alles richtig gemacht, reflektiert gar nicht. Aber wenn Sie verloren haben, fragen Sie sich schon, woran lag's? Was war Ihr Anteil? Was war der Anteil anderer? Was müssen Sie anders machen, neu aufstellen an Mitarbeitern, an Umgebung, an Themen, an Ansprache? Und ich gebe ganz offen zu, für mich war ein entscheidendes Kriterium die Resonanz im eigenen Umfeld. Also ich habe meinen eigenen Wahlkreis Osnabrück schon bei der ersten Wahl mit einem sehr, sehr tollen Ergebnis gewonnen und habe mir dann immer gedacht, okay, da kennen sie dich, da schätzen sie dich, jetzt musst du dich im Land bekannt machen, dann schätzen sich da hoffentlich auch. Hätte ich in meinem eigenen Wahlkreis verloren, den nicht gewonnen und wäre bei denen, die mich kennen, nicht auf Resonanz gestoßen, dann hätte es ganz anders ausgesehen. Also darauf würde ich heute auch manchmal mehr achten wollen, dass man guckt, wie sind denn die Leute zu Hause in ihrem Umfeld, wo man sie kennt, angesehen. Irgendwann traf ich mal einen Abgeordneten, der sagte, ich habe das beste Ergebnis dort, wo ich nie war. Da habe ich gedacht, naja, der sollte sich mal Gedanken machen darüber, was das denn wohl im Ergebnis heißen könnte.
Also das heißt, immer dann, wenn Menschen sie kennenlernen, dann können sie auch ihre Botschaft rüberbringen, dann kommen sie auch als Person an und dann ist auch dieses Gefühl, dann kann ich den Menschen für mich gewinnen oder zumindest mal Verständnis erzeugen. Und das ist dann sozusagen die Basis für Sie, dann auch die Stärke zu haben, trotz Niederlage und noch einer Niederlage immer wieder anzutreten und sich auch gegen die wahrscheinlich parteiinterne Kritik zu behaupten. Das ist ja nicht so, dass dann alle Applaus klatschen, wenn man sagt, wir probieren es nochmal mit demselben Kandidaten.
Das gibt's ja nur ganz selten. Ich glaube, es hat in Brasilien Lula, der ist, glaube ich, beim 4. Mal gewählt worden, damals bei seiner ersten Präsidentschaft in Brasilien. Willy Brandt hat 3-mal kandidiert, aber der war regierender Bürgermeister von Berlin, der war Minister in der Großen Koalition. Und beim 3. Mal, im 3. Anlauf wurde der Bundeskanzler. Dass jemand 3-mal antritt und als Oppositionsführer, das ist sehr, sehr selten. Das hat auch mit der heutigen natürlich extremen Beanspruchung von Politikerinnen und Politikern zu tun. Die ist ja immer größer geworden durch die vielen sozialen Netzwerke und durch die Beschleunigung, ob es das also noch oft geben wird. Auch die Amtszeiten werden ja kürzer von Ministerpräsidenten. Das wird man sehen müssen. Darüber wird man auch mal diskutieren müssen, wie man da wieder Fairness mehr walten lässt gegenüber denen, die da für uns aufs Spielfeld gehen. Also es ist halt immer einfacher geworden, sich auf die Tribüne zurückzuziehen und zu sagen, wie man es machen müsste, als es selber zu machen. Ja. Das hat mir der Haller vorhin mal beigebogen, hat gesagt, Mensch, Herr Wulff, bleiben Sie ganz gelassen. Ich als Komödiant kann Ihnen sagen, niedermachen ist ganz einfach. Aber selber machen ist die Herausforderung. Und die ganz große Frage ist, es selber besser zu machen. Und daran würden die meisten scheitern. Das hat mich damals sehr, sehr ermutigt, dass er mir das gesagt hat.
Ja, das glaube ich. Und Sie waren dann zwei Amtsperioden Ministerpräsident von Niedersachsen. In Ihrer zweiten Amtsperiode haben Sie etwas gemacht, was sehr bemerkenswert war. Sie haben Ihr Kabinett fast vollständig umgebildet. Wir arbeiten ja in der freien Wirtschaft, wenn ein CEO sein Executive Team fast vollständig umbildet, dann macht man das ja als Message in die Organisation. Da war eine Botschaft. Und bei der Neubesetzung haben Sie zwei besondere Personalentscheidungen getroffen, nämlich Sie haben die erste türkischstämmige Ministerin ernannt und die erste ostdeutsche Ministerin in einem westdeutschen Kabinett. Was waren da Überlegungen? Was hat Sie dazu bewogen?
Also erstmal bin ich in hohem Maße für Kontinuität, weil ich auch immer ein Sparfuchs war, also ein sparsamer Politiker im Umgang mit Steuergeld. Und habe gesagt, wir bilden ein Kabinett und das bleibt. Das macht jetzt erstmal seine Arbeit. Und ich hatte so gut wie keine Fluktuation in 7 Jahren. Ich hatte verloren die Sozialministerin, die mir Frau Merkel wegholte. Das war Ursula von der Leyen, die heutige Präsidentin der Europäischen Kommission. Aber nur durch Aufstieg nach oben habe ich welche verloren. Insgesamt haben die Leute ihre Arbeit gemacht. Eine solche Kontinuität über so lange Zeit gibt es auch heute eher selten. Wir haben mit weniger gearbeitet, weniger Minister, weniger Staatssekretäre. Wir haben sehr viele Stellen abgebaut. Also das stand im Vordergrund. Und dann kam diese Kabinettsumbildung und damit habe ich eine Reihe von Zeichen geben wollen. Einmal eine neue Mannschaft für die nächsten 10 Jahre, zumindest 7 Jahre, also zum richtigen Zeitpunkt, 2,5 Jahre vor der folgenden Landtagswahl, eine neue Mannschaft aufzustellen. Die alten waren gut und hatten viele Erfolge, aber irgendwann muss man dann von außen neue Ideen einbringen. Das zweite Signal war, 3 von 4 neuen Ministern waren Frauen, also in Richtung Parität zu gehen zwischen Männern und Frauen. Und dann frische Kräfte von außen, aus anderen Ländern, aus anderen Erfahrungshorizonten zu holen. Und dann eben Frau Wanka aus Ostdeutschland, die dort in der Opposition völlig unter Wert eingesetzt war, eine großartige Uni-Präsidentin, Mathematikerin, Politikerin. Dass sie super war, sieht man daran, dass sie mir dann oder uns dann auch wieder weggeholt wurde als Nachfolgerin von Frau Schawan zur Bundesbildungsministerin. Dann hatte ich Frau Özkan, Aygül Özkan aus Hamburg geholt, als erste Muslima eines Kabinetts, habe da nicht gesehen, welche Wahnsinnswirkung das über Niedersachsen hinaus hätte. In Niedersachsen schon, dass man all den Menschen mit Einwanderungsgeschichte sagt, seht ihr, ihr seid hier willkommen und ihr könnt hier alles werden, sogar Landesminister. Und ich habe ihr nicht ein Ressort gegeben, Integration, Fachfragen, wofür die Menschen dann oft reduziert werden, sondern gesagt, das wichtigste Ministerium, das größte, Soziales, Gesundheit, Krankenhäuser, Familien, Alte. Und dann war sie in Altenheim unterwegs und die Leute haben gesehen, ja, das ist das neue Deutschland, ein vielfältiges Land mit Einwanderungsgeschichten. Und jetzt haben wir eine kompetente Sozialministerin, die türkischstämmig ist. Das war ein Riesensignal in die Mehrheitsgesellschaft, in die Minderheit der Zuwanderer und ist natürlich weltweit in einer Weise beachtet worden, in der Türkei vor allem, was ich so auch dann nicht vorausgesehen hatte, was aber ein wichtiges Signal war. Die Schattenseite ist, ich hatte niemand aus der Landtagsfraktion genommen und eine Landtagsfraktion sagt natürlich, wenn jemand irgendwo Minister wird, dann sind wir erstmal dran. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum ich innerparteilich auch immer Widerstände hatte und immer Kritiker hatte, die das einfach natürlich auch nur begrenzt toll finden, wenn sie sagen, ich hole welche von außen, weil die das dann so empfinden, ja, die müssen sich dann ihren Familien gegenüber rechtfertigen, wieso denn ihr nicht? Und wieso ihr erzählt immer, ihr seid die tollen Hechte und jetzt werden da andere Minister. Dafür muss man aber um Verständnis werben. Die Politik wird nicht ohne neue Gedanken, neue Lebenserfahrungen aus Ostdeutschland, aus anderen Gruppen auf Dauer die Akzeptanz behalten, die wir brauchen. Und das wäre auch heute gut, wenn hier und da Fachleute von außen in Kabinette geholt würden und nicht nur immer aus dem eigenen Parteibereich, aus der eigenen Fraktion. Erfordert aber Mut.
Erfordert Mut und an der Stelle möchte ich bekennen, dass ich kein CDU-Wähler bin, aber dass mir das sehr viel Respekt abgenötigt hat, damals das zu sehen und zu sagen, da geht jemand einen mutigen Weg, so gerader Rücken, auch gegen die Widerstände und das hat ja zu einem Aufschrei in der CDU-CSU-Welt geführt.
Ja, es gab ein paar Eruptionen, die dann wahrscheinlich auch zwangsläufig waren. Wenn Sie das irgendwas zum ersten Mal machen, dann gibt es ganz neue Erfahrungen. Kann die denn auf Verantwortung vor Gott und den Menschen schwören beim Amtseid? Mhm. Und natürlich kann sie das, weil alle monotheistischen, abrahamitischen Weltreligionen an einen Schöpfer glauben. Allah, Jahwe, Gott. Aber das war Neuland. Es gab viele Bereiche, wo Neuland beschritten wurde. Aber wissen Sie, ich bin da ein bisschen geprägt, dass ich mal gehört habe, ein Fünfjähriger mache 50 Mal am Tag etwas zum ersten Mal. Das halte ihn also in der Entwicklungsphase unglaublich neugierig offen für Neues. Und ein 50-Jähriger mache nur einmal im Monat etwas zum ersten Mal. Und wenn man häufiger etwas zum ersten Mal macht, wenn man noch kindliche, überschäumende Lebensfreude sich erhalte, dann habe man die Chance, 100 zu werden. Das fand ich nicht schlecht, so einen Hinweis. Also man muss auch öfter mal Neuland beschreiten und nicht immer nur in den eingetretenen Faden unterwegs sein.
Ja, und dieser Faden der Integration, der zieht sich ja auch noch weiter durch, dieser rote Faden. Sie haben, also ich habe das Ihr Buch ganz oben, ganz unten in Vorbereitung auf den Podcast komplett durchgehört. Sehr, sehr, sehr bemerkenswert, wie akribisch Sie da alles zusammenfassen und auch so die Wahrheit oder die Faktenlage einfach so aufbereiten. Also komplett emotionslos, also würde ich auch gerne gleich nochmal ein paar Sachen zu sagen, aber ich fand es extrem beeindruckend, aber der Punkt, dass Sie Bundespräsident nicht auf dem Schirm hatten, ich glaube, das kann ich Ihnen komplett abnehmen im Sinne von, Sie waren Ministerpräsident, Sie waren da eingerichtet, Sie hatten Ihr Kabinett umgebildet, Sie hatten was vor, Sie hatten einen starken Nachfolger aufgebaut oder einen starken zweiten Mann aufgebaut, aber vom Prinzip war Ministerpräsident Ihr Ding, kann man das so sagen?
Ja, das war mein Ding, Ministerpräsident im Bundesland zu sein und dort akribisch Jahr für Jahr Themen zu bearbeiten und das Land auch im Konzert der Bundesländer stärker zu positionieren, neue Felder zu besetzen, von denen auch heute noch einige recht spektakulär sind. Beispielsweise haben wir damals eine Messe für junge Leute, für Technik, Ingenieurwissenschaften, Mathematik initiiert, da kommen inzwischen, wenn die stattfindet, 400.000 junge Leute aus ganz Europa, das ist die größte Technikmesse für junge Leute weltweit. Und so könnte ich andere Beispiele nennen, das hat Spaß gemacht. Auf der anderen Seite wollte ich nie nach Berlin, war nie interessiert, das habe ich auch immer gesagt, hat mir nur kein Mensch geglaubt, am Bundeskanzleramt oder Ähnlichem. Das Amt des Bundespräsidenten, das hatte ich immer schon mal beobachtet als ein faszinierendes Amt, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, das würde mir schon entsprechen, unterschiedliche Pole zusammenzubringen, zwischen denen Brücken zu bauen, zu repräsentieren, Akzente zu setzen. Das fand ich immer spannend. Ich durfte damals Roman Herzog mitwählen. Ich durfte Horst Köhler mit als Kandidaten vorschlagen und mitwählen, wiederwählen. Das habe ich immer mit Aufmerksamkeit verfolgt und auch zu den Bundespräsidenten immer guten Kontakt gehalten, wenn sie uns besuchten, wenn ich in Berlin war. Und deswegen war es nicht so abwegig, dass ich dann selber auch, als Angela Merkel mich darauf ansprach, gesagt habe, das könnte ich mir schon vorstellen. Und sie mir eher abgeraten hat, gesagt, du bist viel zu jung und du wirst danach nichts mehr machen können und du bist dann nur protokollarisch, kannst dann nur unterschreiben, entspricht das überhaupt deinem Typus? War sie eher überrascht, dass ich gesagt habe, doch, das könnte ich mir sehr wohl vorstellen, weil ich ja Jahre als Ministerpräsident entschieden hätte, gemacht hätte und jetzt könnte ich auch mal repräsentieren. Das hat sich dann eigentlich ganz gut ergeben.
Und dann kam es zum überraschenden Rücktritt von Horst Köhler als Bundespräsident, der alle überrascht hat. Also so von jetzt auf gleich, mehr oder minder, auch in einem Kontext von mangelndem Respekt in der öffentlichen Wahrnehmung, von hartem Angang in den Medien und wo er dann die Konsequenzen für sich gezogen hat. Und dann kamen Sie ins Spiel. Haben Sie eigentlich mal mit Horst Köhler gesprochen darüber?
Ich habe darüber mit Horst Köhler gesprochen, auch schon bei der Amtsübergabe zwischen ihm und mir. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt, bevor er Bundespräsident war, als er Bundespräsident war und jetzt, wo wir beide nicht mehr Bundespräsident sind. Aber natürlich stillschweigend vereinbart. Er hat sich, glaube ich, einmal in einem Interview in der Zeit dazu geäußert, aber hat auch die Erfahrung gemacht, dass ein bisschen Zeit ins Land gehen muss, dass auch damalige Akteure selber sagen, wir sind mit Horst Köhler unfair umgegangen. Es war nicht in Ordnung, was Jürgen Trittin und der Spiegel und andere dazu veröffentlicht haben. Es gab unglaubliche Fouls. und ja, Unappetitlichkeiten. Aber sowas offen zu diskutieren mit Journalisten in den Medien, das ist eben sehr schwer, weil Journalisten sind grundsätzlich gewohnt, andere durch den Kakao zu ziehen und dann auch zu erwarten, dass die den Kakao bezahlen. Über andere zu berichten, zu kommentieren, ist auch ihre Aufgabe. Aber sie finden es fast als Angriff auf die Pressefreiheit, wenn mal jemand die Frage stellen könnte, ob auch Journalisten etwas hätten anders oder besser machen können. Das wird insbesondere Politikerinnen und Politikern einfach eher wenig zugestanden. Inzwischen muss ich fairerweise sagen, habe ich Einladungen, 70 Jahre Berliner Presseclub wahrgenommen, durfte dort ausführen, darf bei anderen Gelegenheiten Stellung nehmen, weil die Medien auch merken, dass jemand wie ich, der solch durchwachsene Erfahrungen gemacht hat, besonders guter Werber ist für Qualitätsmedien, für Pressefreiheit, für die Wichtigkeit von Tageszeitungen, von Informationen, die auch Geld kosten, als dass wir uns alles kostenlos irgendwie aufs Handy aufploppen lassen und gar nicht mehr fragen, wer das mit welcher Intention überhaupt unter die Leute bringt und wer dafür überhaupt haftet. Mhm. Also das Thema ist natürlich eines meiner großen Themen.
Und hier ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Überlegt doch mal für euch, wer sollte diese Episode von Leaders Talk unbedingt hören? Wer sollte hiervon wissen? Wer sollte diesen Podcast kennenlernen? Überlegt mal, 3 Leute, 4 Leute, 5 Leute aus eurem Umfeld, die sich todsicher hierfür interessieren würden. Schreibt doch mal auf, jetzt, und schickt denen einen Link zu dem Podcast, dass sie den mal hören können. Das würde uns alle riesig freuen und wahrscheinlich eure Freunde am allermeisten. Also überlegt mal, wer sind das? Kurz aufschreiben. Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu dem super spannenden Gespräch mit Christian Wulff. Und Herr Wulff, als Sie das Amt des Bundespräsidenten angetreten haben, war kurz vorher das Buch von Thilo Sarrazin rausgekommen, Deutschland schafft sich ab. Das hat Sie beeindruckt. Das hat eine große Welle geschlagen. Und das hat auch mit Ihnen gemacht, so habe ich es verstanden, dass Sie das Bedürfnis hatten, klare Position zu beziehen, klare Kante zu beziehen, vielleicht auch so ein bisschen in Nachfolge Ihres Vaters im Sinne von Abgrenzung gegen rechts, gegen rechte Strömungen. Was hat das mit Ihnen, wie war das in Ihnen drin, als Sie das gelesen haben, als Sie das gehört haben?
Es hat einfach die gesamte Diskussion in Deutschland, die ganze Stimmungslage zwischen Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten kolossal verändert gehabt. Es gab einfach Menschen, die subtil etwas gegen andere Menschen, anderer Herkunft, anderen Aussehens hatten und nun meinten, es gäbe jetzt jemanden großen Wissens, großer wissenschaftlicher Akribie, der den wissenschaftlichen Nachweis gebracht hätte, dass ihre dumpfen Gefühle, ihr Rassismus richtig sei, begründet sei. Und jetzt könnten sie aus dem Schatten heraustreten, das nur am Stammtisch geäußert zu haben. Jetzt könnten sie das Ganze zu einer Massenbewegung machen. Ich meine, das Buch ist 2 Millionen Mal verkauft worden. Die Leute sind in Messehallen gelaufen, haben 20 Euro Eintritt gezahlt, um Sarrazin zu hören, zu erleben und zuzujubeln. Und das haben natürlich viele Menschen gespürt, wie sie unter Druck gerieten, dass sie hier nicht hingehören würden, dass sie fremd seien, dass sie nach Hause sollten, dass sie weg sollten, dass sie ein Schaden seien für unser Land. Und diese Klimaveränderung, die hat man in Deutschland ganz, ganz stark wahrgenommen. Vor allem, wenn man, wie ich, Kontakte hatte in die türkischstämmige Community, in andere Gruppen von portugiesischem Club oder spanischem Verein, dass mit einem Mal das gesellschaftliche Klima sich sehr, sehr negativ in Deutschland veränderte. Und da musste eine deutliche Aussage her, um deutlich zu machen, auch Muslime gehören zu Deutschland, die in Deutschland ihrer Religion nachgehen und die Religion ausüben. Wenn es aber Millionen sind, dann gehört inzwischen auch deren Religion dazu. Was heißt das? Dann muss man auch für muslimische Kinder islamischen Religionsunterricht anbieten. Dann muss man auch Imame hier in Deutschland in deutscher Sprache ausbilden auf dem Boden des Grundgesetzes. Dann muss man die Rechte, die Anforderungen von Muslimen auch wahrnehmen und denen gegenüber Respekt zollen und die in dieses Land integrieren. Das war für mich die Aufgabe. Es gibt ja auch Leute, die klagen über Einflüsse von außen aus der Türkei. tun aber nichts dafür, diese Einflüsse zu verringern, indem wir hier etwas tun für die Ausbildung von Imamen. Und für mich gehört das eben logischerweise zusammen, nicht nur zum Mosern, nicht nur zum Meckern, sondern zu machen. Und deswegen habe ich schon früh, weit vor Sarrazin, islamischen Religionsunterricht eingeführt an den Schulen, Religionslehrerinnen an der Universität Osnabrück ausbilden lassen. Wir haben inzwischen die Imam-Ausbildung in Deutschland. Ich bin Vorsitzender des Islamkolleg Deutschland. Also ich bin eher einer, der sagt, Herausforderungen annehmen und machen, als meckern. Und es gibt eben einige, die ziehen das Wasser auf ihre Mühlen durch Ressentiments. Und das habe ich immer schrecklich gefunden.
Ja, und Sie sind dann in der Wahl zum Bundespräsidenten war Joachim Gauck, der Alternativkandidat, und es gab noch andere Kandidaten. Und es gab eine große öffentliche Meinungsmache in den Medien, der richtige Präsident oder der bessere Präsident oder sowas in der Art. Also wie ist das, wenn man sich mit so etwas konfrontiert sieht, diese öffentliche Meinung gegen sich zu haben? Oder ein Großteil zumindest der Medien gegen sich zu haben?
In solchen Momenten kommt es besonders darauf an, dass man mit sich und seinem eigenen im Reinen ist. Also das war damals eine unglaubliche Wucht. Ich meine, meine Kandidatur wurde donnerstagabends bekannt gegeben in Berlin. Und die Tage drauf war die Titelseite der Bild am Sonntag Yes wie Gauck. Und der Spiegel titelte der bessere Präsident Gauck, Sie haben es geschildert. Also gar nicht abgewartet, dass eine Meinungsbildung in der Bevölkerung stattfindet. Wie denken denn die Menschen und wem neigen die zu? Aus welchen Gründen? Was sind die Vor- und Nachteile? Sondern da wurde einfach von oben, von einigen wenigen zentralen Medien der Takt vorgegeben. Wir wollen den einen, weil er in keiner Partei ist, weil er nicht diesen Makel der Parteimitgliedschaft hat. Wir wollen den anderen nicht, weil er aus einer Partei kommt. Das fand ich auch unmöglich, weil wir brauchen demokratische Parteien mehr denn je. Wir brauchen wieder Zuwachs der Mitgliedschaften der demokratischen Parteien. Die Mitte muss gestärkt werden. Weimar ist untergegangen, weil man den radikalen Rändern das Feld überlassen hat. Also dieses Antiparteien, Antiparteipolitiker, die aus Parteien kommen, fand ich unmöglich, wurde aber enorm gehypt damals. Es gab schon damals Kritik wegen meiner Offenheit für Minderheiten, auch für die Integration. Es gab andere Präferenzen. Es ist nur sehr komplex, deswegen habe ich ein Buch geschrieben von 240 Seiten. Wenn es kürzer gegangen wäre, schneller gegangen wäre, hätte ich es kürzer gemacht. Es ist eine sehr komplexe Gemengelage gewesen. Es hatte auch damit zu tun, dass die Bundesregierung damals CDU, CSU, FDP unter enormem Druck stand. Und man es unmöglich fand, dass sich einfach Angela Merkel, Horst Seehofer und Guido Westerwelle schnell auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt hatten, ohne bestimmte Medien auch an dieser Frage zu beteiligen und einfach zu sagen, das ist unser Kandidat. Und dann war es eine Machtprobe und es gab üble Versuche, auch Wahlmänner der Bundesversammlung mit Gerüchten zu manipulieren und Stimmung zu machen, hat ja auch zum Teil Erfolg gehabt mit den drei Wahlgängen dann. Aber dann ist auch wichtig, dass Politik sich durchsetzt und zeigt, dass die Bundesversammlung frei und geheim abstimmt und nicht in den Medien abgestimmt wird. Und kurz nach meiner Wahl gab es ja dann auch eine Verkehrung der öffentlichen Meinung. Ich habe eigentlich von meiner Wahl bis kurz vor meinem Rücktritt, sogar noch vor meinem Rücktritt, die Mehrheit der Bevölkerung ja auf meiner Seite gehabt. Also es gab noch Tage vor meinem Rücktritt eine Mehrheit, ich solle nicht zurücktreten. Das zeigt, dass die Bevölkerung sehr wohl auch ein feines Gespür hat und nicht auf jeden Pfad geht, der ihnen ausgelegt wird.
Ja, und jetzt ist ja Ihre politische Linie, die Sie als Bundespräsident vorgeben wollten, das war progressiv, glaube ich, kann man heute so sagen. Das hat für Widerstand gesorgt. Die ist aber ja fast untergegangen in dem ganzen Scharmützel an Vorwürfen, die dann rausgekramt wurden von Vorteilsnahme und so weiter. Und Sie haben das dann in Ihrem Buch auch quasi in zwei Teile unterteilt. Der eine Teil Inhalt und der andere Teil Scharmützel, Dreck, der nach Ihnen geworfen wurde. Um das mal auseinanderzuhalten, das fand ich auch sehr spannend, weil mir das auch gar nicht klar war. Die Linie, für die Sie gestanden haben oder auch heute noch stehen, und was dann sozusagen kam. Aber da würde ich gar nicht so gerne drauf eingehen im Detail. Das haben Sie schon so oft zu Protokoll gegeben in den verschiedensten Formaten. Lassen Sie es wieder einsetzen bei dem Thema Rücktritt. Also es wurde irgendwann Ihre Immunität aufgehoben von der Staatsanwaltschaft. Helfen Sie mir, Hannover?
Ja, also ein Staatsanwalt hat die Aufhebung der Immunität beantragt. Dem bin ich dann zuvorgekommen durch Rücktritt, weil die Immunität wäre aufgehoben worden. Und natürlich hat es Ministerpräsidenten gegeben, die dann auch bei aufgehobener Immunität ihr Verfahren durchgestanden haben, im Amt geblieben sind. Aber das dem Amt des Bundespräsidenten zuzumuten, dass er einerseits Staatsoberhaupt ist, Bundespräsident ist, andererseits sich einem Ermittlungsverfahren und dann einem vielleicht Strafverfahren stellt bis zum Freispruch, das habe ich unserem Land und dem Amt nicht zumuten wollen. Deswegen war für mich klar, als die Aufhebung der Immunität beantragt wurde, musste ich zurücktreten. Heute wissen wir, dass wesentlicher Grund für den Antrag auf Aufhebung der Immunität ein Artikel in der Bild-Zeitung war. Der ist in einer Reihe von Punkten gefälscht gewesen. Das hat der Springer Verlag später eingeräumt. Und es gab dann auch Ermittlungsverfahren gegen die Staatsanwälte. Und die haben zum Ergebnis gehabt, dass die Staatsanwaltschaft mehrfach das Strafgesetzbuch gebrochen hat, mehrfach Geheimnisverrat begangen hat. Man hat dann nur das Ermittlungsverfahren abgeschlossen und gesagt, ja, es ist festgestellt, aber wir können nicht feststellen, welcher Staatsanwalt es war. Das ist die Wahrheit zu meinem Fall. Ich bin freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hat Straftaten begangen. Der Chef der Staatsanwaltschaft Hannover ist heute Chef in Hamburg, hat heute mit dem Fall Scholz und Cum-Ex zu tun. Der leitende Oberstaatsanwalt hatte sein Ermittlungsverfahren gegen sich, hat dann später gesagt, man muss das mal erlebt haben. Wenn man das mal selber erlebt hat am eigenen Leib, dann weiß man erst, wie das ist. Da habe ich auch gedacht, naja, hätte auch vorher mal drüber nachdenken können, wie das dann ist. Also ich habe da meinen Frieden gemacht. Ich habe gerade jüngst im Saal, wo die Verhandlung war, bei der juristischen Gesellschaft einen sehr differenzierten Vortrag gehalten. Und ich spüre, dass das heute aufgearbeitet wird und sich so nicht wiederholen wird. Da bin ich ziemlich sicher und das hoffe ich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Rechtsstaat hat funktioniert. Ich hatte ein sehr faires Verfahren und habe einen klaren Freispruch bekommen. Das war auch etwas, wo ich mich immer mit gestützt habe, dass ich gesagt habe, ja, ich bin in einem Rechtsstaat. Ich werde ein faires Verfahren bekommen. Milliarden Menschen dieser Erde haben nichts gemacht, aber haben keinerlei Aussicht auf ein faires Verfahren, sitzen in Haft, nur weil sie anderer politischer Meinung sind. Und das ist so grausam. Und deswegen sollten wir immer wieder froh und dankbar sein, dass wir hier in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat leben und man sich dann auch darauf verlassen kann, dass man ein rechtsstaatliches Verfahren bekommt.
Das finde ich so beeindruckend, Herr Wulff, dieses dabei nicht bitter zu werden. Also Sie hätten wirklich jede Menge Gründe, in eine Vorwurfshaltung zu gehen, in eine Haltung zu gehen, mir ist Unrecht widerfahren, es gibt Schuldige, nicht alle haben eine faire Strafe erhalten. Also das wäre ja eine Option. Und trotzdem gehen Sie in diesen Optimismus und auch in diese Zuversicht, dass der Rechtsstaat funktioniert, dass die Demokratie hier jetzt vielleicht nicht immer so hundertprozentig funktioniert, aber im Großen und Ganzen funktioniert. Woher nehmen Sie diese Kraft?
Ich habe ja im Vorwort geschrieben, dass ich das Buch ursprünglich Glück gehabt nennen wollte. Das hätte dann alle total irritiert. Aber Glück gehabt, weil man so ein Amt ausführen durfte, weil man in einem Rechtsstaat das machen durfte, weil man auf ein faires Verfahren vertrauen durfte. Ja, ich habe eine optimistische, eine positive Gesamtgrundeinstellung. Natürlich haben mir Freunde geholfen, die mir verdeutlicht haben, jetzt hast du alles verloren, aber du hast doch was gewonnen, das siehst du nur jetzt nicht. Es hat immer alles zwei Seiten. Meine Großmutter ist 102 Jahre alt geworden. Was die so gesagt hat, habe ich nicht überragend in dem Moment ernst genommen, aber natürlich irgendwie gespeichert. Alles ist für was gut, man braucht es nicht, aber wenn es kommt, dann muss man es auch zum Lernen nutzen. Manchmal wird man erst später sehen, wofür es gut war. Da ist schon viel lebensgeronnene Lebenserfahrung im Laufe dieser Jahre. Und für mich war dann auch die Chance, viel zu lesen von Mystikern, von Psychotherapeuten, von klugen, nachdenklichen Menschen. Ich bin auf einen Theologen aus der Schweiz, Pierre Stutz, gestoßen. Man muss mit seiner eigenen Unvollkommenheit auskommen. Man muss ja einen gewissen Gleichklang finden. Das großartige deutsche Wort Gelassenheit kommt von Meister Eckhart im 13. Jahrhundert. Der hat dann entwickelt, man muss auch loslassen, zulassen, gewähren lassen. Man darf nicht zwanghaft sein, alles manipulieren, beeinflussen, bewegen wollen. Sondern man muss auch einfach Dinge ertragen. Stoisch, vielleicht wie die Stoiker, wie Marc Aurel. Einfach Dinge ertragen. Das ist eine wichtige Erfahrung. Ich musste eigentlich mir klar machen, dass man sich nie als Opfer deklarieren sollte. Man ist mal in einer schwierigeren Lage ohne Macht, aber man hatte eben auch viel Macht und man hat mal weniger Macht. Man bleibt aber Handelnder. Und man sollte niemandem Macht über sich geben. Man sollte wirklich man selbst bleiben. Das als Rat an jede und jeden, sich nicht zu einem Opfer zu stilisieren, sondern handelnder Akteur zu bleiben und niemand Macht über sich zu geben, waren für mich wichtige Prozesse. Also Gelassenheit zuzulassen, gewähren lassen, an der Klosterpforte zu ziehen und zu ziehen an der Klingel, gibt keinen schönen Klang, aber wenn man zieht und loslässt und zieht und loslässt, dann kommt ein Wohlklang. Das ist eigentlich eine Erfahrung, die ich für mein Leben gemacht habe.
Andere Menschen in ähnlichen Situationen sind anders damit umgegangen. Karl Theodor zu Gutenberg hat das Land verlassen, ist in die USA ausgewandert, weil er auch sich wahrscheinlich der öffentlichen Meinung in Deutschland entziehen wollte. Manager wie Heinz-Joachim Neuburger, der ehemalige CFO von Siemens, hat in ähnlichen Situationen Suizid begangen. Also das ist ja eine durchaus, Sie beschreiben es in so einer Verfasstheit, aber ich stelle mir das vor als eine existenzielle Art der Krise. Ich bin selber mal gefeuert worden, natürlich ich war ein kleines Licht, aber immerhin in der Managementposition, und mich hat das komplett zerstört. Also ich war wirklich so identifiziert mit meiner Rolle, und dieses rausgedrängt werden, auch zu Unrecht in meiner Empfindung, das war für mich schwer zu verarbeiten. Ich habe tatsächlich auch ein Buch darüber geschrieben, schlecht zu lesen, aber es war mehr kathartisch und therapeutisch für mich selbst. Was war hat das Schreiben auch so ein bisschen dazu beigetragen, sich da wieder rauszuschreiben?
Man sollte, wurde mir klar, die enormen Verletzungen, die die eigene Seele, das Innerste betroffen haben, auf der Ebene erwidern, auf der einem diese Verletzungen zugefügt wurden. Das war etwas, was ich mir klar gemacht habe. Und man sollte mit Dingen auch sinnvoll abschließen, dass man einfach sieht, man trauert um etwas, und wenn man die Trauerarbeit leistet, dann schließt man sie irgendwann ab. Wenn man sie nicht abgeschlossen bekommt, dann wird es traumatisch. Dann wird es schwierig für die Anfassung neuer Vorhaben, für einen neuen Lebensabschnitt, eine neue Stufe im Sinne von Hermann Hesse, dem Stufengedicht, eine Stufe zu verlassen, auf eine andere Stufe zu kommen. Das ist ein Prozess. Und deswegen war für mich klar, ich schreibe das Buch. Alle haben mir abgeraten. Alle haben gesagt, du wirst erneut versenkt. Es wird erneut zerredet werden. Es gab dabei auch Dinge, die sind so unvorstellbar. Also Sie müssen sich vorstellen, das Buch habe ich um 16 Uhr in Berlin vorgestellt. Es hatte niemand vorher. Man hatte versucht, an das Buch zu kommen. Es gab Privatdetektive an der Druckerei. Es wurde ein Buch rauszuschmuggeln versucht. Es wurden die Mülltonnen durchsucht, ob man da beschädigte Exemplare finden würde. Also wenn Sie mit dem Verlag sprechen, mit dem Druckhaus sprechen, es war schon eine besondere Geheimaktion, die ersten Bücher nach Berlin zu bringen und dann in der Pressekonferenz zu verteilen. Nur die begann um 16 Uhr. Und bereits um 15.17 Uhr lief bei der FAZ online der Verriss meines Buches, dass ich mich wieder selbstgerecht dort und dargestellt hätte und gar keine Fehler eingeräumt hätte und so. Und dann hat ein Nutzer gesagt, das läuft doch gleich bei Phoenix, die Pressekonferenz, die gibt's doch noch gar nicht. Wieso verreist ihr den schon wieder? Und dann haben sie schnell wieder aus FAZ online herausgenommen, weil sie sich ertappt fühlten. Also das sind dann Aufträge von bestimmten Medien. Es muss in dem und dem Sinne laufen. Und das ist schlimm. Das schadet im Grunde genommen dem Ansehen von Medien enorm. Und ich erinnere nur daran, dass Rezo eine wahnsinnige Bedeutung bekommen hat mit seinem Stück über die CDU. Dafür hat er Medienpreise eingeheimst. Und Rezo ist ein kluger, sehr kluger Mensch, den ich schätzen gelernt habe, auch in einer längeren Besprechung. Rezo hat ein genauso kluges Stück über Medien gemacht und dort gerade die Rolle der FAZ und bestimmter Boulevardmedien herausgearbeitet. Darüber finden Sie nichts, und dafür hat er auch keinen einzigen Preis bekommen. Also das sind so Dinge, da wünschte ich mir, würden da auch ein paar den Fokus dann, wenn es nicht um die CDU geht, sondern um die eigene Rolle geht, den Fokus genauso drauf richten und sich diesen Podcast von Rezo nochmal anschauen bei YouTube, dieses Stück über die Medien, um auch zu sehen, auch die machen Fehler. Jetzt bin ich aber ein bisschen, Sie sehen so ganz, ich habe das Thema öffentlich mit dem Buch abhandeln wollen, um dann nicht mehr darüber sprechen zu müssen, um nicht mehr Details nennen zu müssen, um zu sagen, wen es denn dann interessiert, der kann dort hineinschauen. Aber ich beschäftige mich mit neuen Dingen, Die Deutschlandstiftung Integration hat 1300 Stipendiaten, deren Eltern kommen aus 105 Ländern. Und das gibt mir eine solche Freude jeden Tag, mit diesen jungen Leuten zu tun zu haben, die alle ihre Einwanderungsgeschichte haben, aber jetzt Großartiges in allen Bereichen der Welt leisten, dass ich einfach unglaublich frustriert wäre, würde ich mich zu viel mit der Vergangenheit aufhalten, sondern mein Thema ist, ich lebe in der Zukunft, die will ich gestalten, die bestimme ich. Und das habe ich eben geschafft, mit dem Buch auf diese nächste Stufe zu kommen. Aber es haben nicht alle geschafft. Es hat Suizide gegeben, auch in meinem Umfeld, in meinem Zusammenhang. Und es hat enorme Auswirkungen gehabt auf die Familie. Also ich will das auch nicht bestreiten, dass hier schwerwiegende Dinge sind, mit schwerwiegenden Verantwortlichkeiten. Einzelne Akteure, die noch nach dem Suizid meines Mitangeklagten dann noch sozusagen Falschmeldungen in der FAZ verbreitet haben und sich dafür nie ausreichend wirklich bei mir entschuldigt haben. Das sind Dinge, die einen sehr nachdenklich stimmen, wie Menschen mit dieser Verantwortung umgehen. Und wenn ich Ihnen, der Sie auch ein Buch geschrieben haben, über Ihre Erfahrung sagen darf, es gibt ein wunderbares Buch von Bucay, dem Argentinier, die drei Fragen des Lebens. Wer bin ich? Wohin will ich? Mit wem? Und darin stehen tolle Sachen. Eine Sache ist mir vor allem haften geblieben. Da wird jemand bestohlen und er setzt sich hin und schreibt, lieber Gott, es war die alte, schäbige Geldbörse, die musste ich dringend erneuern. Es war Geld drin. Ja, Geld kann man später auch nicht mitnehmen, wird überschätzt. Es war kein Kind dabei bei dem Überfall. Es hat keine Seele Schaden genommen. Ich bin komplett unverletzt. Lieber Gott, vielen Dank, dass ich der Bestohlene war und nicht der Dieb. Und ich glaube, der Dieb läuft ewig mit diesem geklauten Geld rum und mit dem schlechten Gewissen. Und der Bestohlene, der kann es abschließen, der kann es ja verarbeiten. Das, finde ich, ist eine ganz gute Parabel.
Schön. Ich würde gern trotzdem noch einmal rein, weil ich möchte über Donald Trump reden, weil das für mich so eine Parallele ist, also im Sinne von, Sie haben sich sehr stark verteidigen müssen für Nickeligkeiten, für Kleinigkeiten, die nachher in der Größenordnung von 700 Euro waren. Ja, also wer ist noch nie upgegradet worden in einem Flug? Wer hat sich noch nie einladen lassen? Also ich würde sehr wahrscheinlich auch komplett ungeeignet sein für das Amt, weil mir das alles dann rausgekramt würde. Und dann gibt es jemanden, der wird US-Präsident und scheint in einer anderen Liga zu spielen, was Ethik oder was Anstand, was Einhalten von Gesetzen angeht. Ist das nicht verrückt, dass beides irgendwie mit nur 10 Jahren oder knapp 10 Jahren Abstand passieren kann?
Das ist interessant und lässt sich vielleicht nur dadurch erklären, dass es Menschen gibt, an denen Dinge einfach stärker abprallen. Nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und anderen, die diese Eigenschaft nicht entwickelt haben und für sich auch nie entwickeln wollten. Also dieses Martina Weißband, eine sehr kluge Politikerin, damals Piratenpartei, jetzt bei den Grünen, die ich außerordentlich schätze, die hat in ihrem Buch, in einem ihrer Bücher geschrieben, für die Politik brauche man ein Scheißegal-Gen und wer das nicht habe, käme in der Politik nicht zurecht. Und ich habe immer die Überzeugung gehabt, es braucht Menschen in der Politik ohne dieses Scheißegal-Gen, die also Dinge auch an sich direkt rankommen lassen. Und so gibt es eben diese verschiedenen Politikertypen. Den einen, der sich eher noch geehrt fühlt um noch mehr Skandale und Vorwürfe. Und den anderen, den jeder Vorwurf aus der Bahn werfen kann. Es gibt beides. Eine tolle Fotografin Deutschlands, Porträtfotografin, Herr Linde Kölbel, hatte mich bei meinem ersten Wahlkampf fotografiert, 93 in München, das ist jetzt 30 Jahre her. Und dann wieder und wieder und bei meiner Wahl, wo ich gewählt wurde, saß sie bei mir zu Hause und sagte, Herr Rüff, Sie werden wieder nicht gewählt. Ich sage, was ist denn los? Ja, dieses absolute Machtgehen, das hätte sie bei Gerhard Schröder, bei Angela Merkel und so weiter, das fehle bei mir. Da habe ich ihr gesagt, also ich fände es schön, wenn auch mal jemand, der nicht dieses absolute Machtgehen hat, in politische Verantwortung kommt und zeigt, dass das auch geht. Und dann sagte sie, ja, sie wünsche es mir, aber sie sei sich nicht sicher. Und dann wurde ich ja gewählt und dann sagte sie, ja, ist mal eine Alternative, ist mal ein anderer Weg. Heute, ich muss sie nächstes Mal fragen, ob sie heute der Meinung ist, naja, man konnte dann hinkommen, aber nicht so lange im Amt bleiben. Also vielleicht sollten Bürgerinnen und Bürger auch ein bisschen darauf achten, dass sie eine individuelle Entscheidung treffen gegen Politikertypen wie Trump und für Menschen, die menschlich bleiben und denen es nicht egal ist, was ihnen vorgeworfen wird und ob sie die Wahrheit sagen oder nicht, ob sie mit Fake News operieren oder nicht, ob sie mit bestimmten Medien Kampagnen machen gegen die Überzeugung. Also ich könnte nicht in einer Pressekonferenz an irgendeinem Ort sagen, bei meiner Amtseinführung waren 3-mal so viel wie bei meinem Vorgänger, wenn nur ein Viertel da war. Und ich könnte nicht sagen, es hat die Sonne geschienen, wenn es geregnet hat. Und will auch nie ein Mensch werden, der das kann. Also ja. Das finde ich einfach jenseits von Gut und Böse.
Ja, absolut. Sie hatten in der Krisenzeit viel zu tun als mit Kai Diekmann von der Bild-Zeitung. 2021, Julian Reichelt, Chefredakteur, ist jetzt selber gestolpert, rausgedrängt worden aufgrund Fehlverhaltens, aufgrund von Vermischung von sexuellen Beziehungen zu Angestellten und Weiterkommen in der Karriere. Wie schauen Sie da drauf? Ist das sowas, wo Sie sagen, ja, wundert mich überhaupt nicht? Oder erschüttert Sie das noch? Wie denken Sie darüber nach?
Ehrlich gesagt habe ich überhaupt gar keine Zeit, bei all meinen Engagements diese beiden von Ihnen genannten im Blick zu behalten. Ich nehme die beiden auch nicht wirklich wahr. Also da habe ich wirklich ganz andere Dinge, die ich sehr aufmerksam verfolge. Das ist eine Sache. Ich lerne da wenig über Lernfortschritte und Reflexion des eigenen Tuns und der eigenen Rolle. Aber die habe ich nicht genug im Blick.
Okay, alles gut. Und Sie sind heute, genau, blicken wir nach vorne, Sie sind heute sehr engagiert, sehr aktiv. Sie sind Ehrensenator der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Sie sind Schirmherr der Deutschen Welthungerhilfe.
Sie sind bei der Stiftung. Das bin ich nicht mehr. Okay. Manches im Netz ist eben dann doch nicht auf dem aktuellsten Stand. Aber ich mache eine Menge.
Sie machen eine Menge. Sie machen sogar eine große Menge. Und da ist auch eine gewisse Linie zu erkennen. Also zum Beispiel Präsident der Euro-Mediterran-Arabischen des Ländervereins. Mentor und Stiftungsrat bei der Deutschland Stiftung Integration. Ist das die Fortführung der roten Linie, die Sie so ein bisschen, die sich so zeigt durch Ihr Leben?
Ich denke ja. Es hat mir an der Schule eben Spaß gemacht, Schülersprecher zu sein, und es macht mir jetzt Spaß, Schirmherr für eine große Hilfsaktion für das Erdbeben in Syrien und der Türkei zu sein, um ganz konkreten Menschen in ganz konkreter Notlage zu helfen. Ich sehe dabei, dass ich immer ein Netzwerker war. Also wenn ich jetzt mit den Türkischstämmigen in Hannover zusammengekommen bin, die Angehörige im Erdbebengebiet haben und etwas für die tun, junge Leute, die jetzt Pakete packen und LKW-Transporte organisieren, dann spüre ich eben, dass ich vor dem Hintergrund meines Lebens mehr Kontakte als andere habe und diese Kontakte nutzbar machen kann. Dann kenne ich eben den in Ostfriesland, der einige tausend Stromgeneratoren hat und jetzt auch spendet, und kenne im Emsland einen der größten Containerbauer der Welt und kann sagen, lasst uns doch ein Niedersachsen-Containerdorf in der Türkei errichten. Und weiß wiederum, dass ich damals als Bundespräsident im Fukushima-Gebiet der erste Bundespräsident, das erste Staatsoberhaupt war und mit unglaublichen Erfahrungen bis heute. Also wir haben damals ein Containerdorf in Japan errichtet vom Roten Kreuz mit dem damaligen Präsidenten Rudolf Seiters. Und das Dorf hat Jahre später, als es wieder aufgebaut war, entschieden, wir möchten diese Container in das Dorf, in das wieder aufgebaute Dorf integrieren, weil diese Container für uns eine enorme Symbolwirkung für Widerstandskraft, für Zusammenhalt hatten. Dort traf sich die Bürgerschaft wieder. Dort hatte der Bürgermeister wieder ein Büro und konnte Passpapiere ausstellen für die, denen alles genommen war. Die Dörfer waren dem Erdboden gleichgemacht. Und dass sie dann in diesem Dorf, in diesem Containerdorf wieder zusammenkamen, wieder sich treffen konnten, ihre Personalpapiere ausgestellt bekommen haben, das war für die Menschen so ergreifend, dass sie die Container nicht beseitigt haben, sondern in das neu aufgebaute Dorf integriert haben. Und das jetzt 10, 12 Jahre später im Erdbebengebiet in der Türkei zu machen, das sind Dinge, wo man einfach aus dem Fundus seiner Lebenserfahrung schöpfen kann aus seinen Netzwerken und Menschen dann motivieren kann, solche Container günstig abzugeben oder gar zu spenden, solche Stromgeneratoren, Heizgeräte zu spenden und sie dorthin zu transportieren, indem man wieder Spediteure findet, die das auch recht kostengünstig machen und dass man mit der Botschaft der Türkei operieren kann, dass die Kennzeichen notiert sind an der Grenze und an dem ganzen langen Stau von LKWs vorbeifahren können und schnell da sind. Ja, damit kann ich nur motivieren, auch andere motivieren. Das gibt ganz viel Kraft. Und es gibt an der Harvard-Universität ein Forschungsprojekt, wo seit 85 Jahren 764 Bürger beobachtet werden. Von denen leben noch 40. Und man hat die ins Detail auseinandergenommen. Wer ist geschieden? Kinder, Beruf, Erfolg, Misserfolg, Rücktritte. Und man hat bestimmte Dinge festgestellt, was für ein langes, glückliches Leben von entscheidender Bedeutung ist. Und ein Ergebnis dieser Harvard-Universität zu dieser Studie, die bis heute läuft und weiterläuft, bis die 40 tot sind, die letzten 40, was da ein Ergebnis ist, soziale Kontakte mit anderen etwas zu machen, für andere zu machen, das verlängert das Leben. Deswegen bin ich auch Chorpräsident, wer nämlich im Chor singt über Jahrzehnte, da gibt es eine Untersuchung einer Universität in Amerika, lebt 10 Jahre länger als die, die nichts mit Singen am Hut haben. Warum? Man singt ja nicht nur, man trainiert ja nicht nur die Lunge, sondern man unternimmt auch etwas mit anderen, was Fröhliches, was Gemeinsames. Und das ist lebensverlängernd.
Ich singe seit letztem Jahr im Chor. Ich kann das aus empirischer Quelle bestätigen.
Alle meine Mitarbeiter haben angefangen zu singen und sind heute Chormitglieder und sagen, ja, man ist nirgendwo so im Einklang mit sich, mit seiner Seele, die Stimme ist ja auch irgendwo Signal der Seele, und im Zusammenhang mit anderen, das ist das Faszinierende, wo Peter Maffay sagt, der 9. Ton, es gibt eigentlich 8 Töne auf der Tonleiter, und der 9. Ton sei, wenn Menschen gemeinsam im Orchester oder im Chor musizieren, wie sie dann nochmal auf eine neue Stufe kommen, des Miteinander Rücksicht nehmens und Stärken und Schwächen herausbringen. Das ist faszinierend, ja.
Wir sind als Organisation, als Unternehmen stark im, beispielsweise im Ahrtal engagiert. Wir engagieren uns für Geflüchtete des Ukraine-Kriegs. Und wir merken, wir kommen mit Menschen zusammen, die mit einem solchen Rückschlag, die das völlig aus der Bahn wirft, auf Deutsch gesagt, die es schwer finden, wieder auf die Füße zu kommen, die Hilfe brauchen. Was wäre ein Rat? Was wäre ein aus Ihrer Lebenserfahrung gewonnener Rat oder was wären Hinweise, die Sie geben können? Was kann man tun?
Man kann, jede sollte sich nochmal reduzieren, wenn man den Jakobsweg geht, was ich gemacht habe, und sitzt auf einer Wiese und hat ein Baguette in der Hand mit einer Scheibe Serrano-Schinken und spanischem Käse und hat vielleicht noch gutes Wetter. Aber selbst bei Regen zu erfahren, dass eben nicht immer nur gutes Wetter ist, sondern dass auch Regen zum Leben dazugehört, das hört sich jetzt blöd an, aber dass jeden Morgen die Sonne aufgeht, egal, das ist verlässlich. Es geht die Sonne wieder auf. Dann stellt man mit einem Mal fest, dass man vieles, wo man meinte, dass es ohne das nicht geht, dass es ohne viel, wo man meinte, dass es nicht da ohne das geht, dass es geht. Und dass es sogar ganz gut geht, erstmal, wenn man sich wieder gründet, zurück auf sich selbst und feststellt, wenn man 3 Tage gewandert ist und hat in der 4. Nacht eine Badewanne im Zimmer, was es bedeutet, dann mal die ermüdeten Muskeln und Knochen in eine Badewanne, in warmes Wasser zu setzen, dann spürt man, dass man Dinge, die man als selbstverständlich hatte, eine Badewanne zu haben, die man kaum nutzt, mit einem Mal als große Bereicherung des Lebens betrachten kann. Also dieses sich gelegentlich zu reduzieren auf sich selbst und auf die eigene Person, das eigene Leben. Dann hilft, sich zu erinnern, welche schwierigen Situationen in der Vergangenheit man schon mal durchgestanden, bewältigt hat. Das nennt sich ja Resilienz, Widerstandskraft. Für mich war immer ganz bedeutsam in schwierigen Phasen, dass ich mir klar machen konnte, ich hatte auch schon früher in der Jugend in schwierigen Situationen intuitiv die richtige Entscheidung getroffen und später daraus einen Stolz entwickelt, das dann geschafft zu haben. Also Sie haben es angesprochen, wenn sie mit 15 Jahren erfahren, dass ihre Mutter unheilbar krank ist und der Fortschritt der damaligen Krankheit, die heute viel besser erforscht ist, Multiple Sklerose, so schnell war in dieser Situation, der Verlauf, dass sie sehr schnell gelähmt war, abhängig war von anderen und meine kleine Schwester sozusagen im Haus war, wenn sie dann die Verantwortung haben für eine 9 Jahre jüngere Schwester und selber 16 sind, dann ist das erstmal schwierig, erstmal frustrierend, erstmal enttäuschend und traurig. Aber wenn sie dann mit der Situation umgehen, ist es eben wahnsinnig ermutigend und ein Leben lang prägend und hilft auch für spätere Situationen. Das heißt, eine einfache Kindheit, wo alles aus dem Weg geräumt wird, kann später schwieriger sein als eine schwierigere Kindheit, wenn sie später auf Schwierigkeiten stoßen. Ja. Und sie brauchen Freunde, sie brauchen Menschen, die mit ihnen wandern in der freien Natur, die ihnen zuhören, die Ratschläge geben, nicht als Schläge, sondern als Angebot, es mal zu überdenken. Die habe ich gehabt. Das ist mein Glücksfall in meinem Leben, dass ich dann diese Freunde hatte. Und aus der damaligen Zeit hatte ich so viele Freunde, konnte ich mich gar nicht retten. Die waren mit einmal alle weg. Es blieben ganz wenige übrig, aber es kamen einige neu hinzu und es tauchten einige auf, wie vielleicht Engel in unserem christlichen Glauben, die mit einmal da waren, hilfreich waren, zur Verfügung waren, die mich 2-3 Jahrzehnte aus dem Auge verloren hatten und sagten, jetzt könntest du mich brauchen und jetzt bin ich da. Und das sind Erfahrungen, die ja viele Menschen berichten, dass sie die nie gemacht hätten, wenn sie die Krise nicht gehabt hätten. Man macht dann Erfahrungen, unterscheiden zu können, wer sind wirkliche Freunde, wahre Freunde und wer sind Freunde zu gutem Wetter, aber nicht bei Regen. Wer sammelt die Schirme ein und wer gibt Schirme aus, wenn es regnet?
Vielen Dank, dass Sie die Erfahrung mit uns teilen. Herr Wulff, was wäre die eine Frage, die ich Sie noch nicht gefragt habe? Was wäre noch wichtig für dieses Gespräch?
Das ist für mich die schwierigste Frage deshalb, weil ich ja damalig 1500 Fragen bekommen habe und darunter waren so absurde Fragen, wie ob ich die erste Schülersprecherwahl mit Verteilen von After Eight in der Schule manipuliert hätte. Und deswegen gibt's eigentlich keine Frage, die mir noch nicht gestellt worden wäre. Das macht dann natürlich auch jetzt gewissermaßen stark und frei, weil man sich sagt, ich muss nicht vorher wissen, was so gefragt wird, weil es kann eigentlich nichts geben, was mich in irgendeiner Form noch groß irritieren könnte. Ist auch ein Ergebnis von Krisenerfahrung, dass man irgendwie auch da resilienter ist. Nein, es ist aus meiner Sicht so, dass weiterführende Fragen jetzt in weiteren Kontakten mit Ihren Hörerinnen und Zuschauern und Zuschauerinnen erfolgen würden. Ich glaube, das muss ich jetzt ein bisschen beschämt sagen, ich ausreichend bei Ihnen jetzt zu Wort gekommen bin.
Das ist völlig in Ordnung, Herr Wulff. Ich danke Ihnen sehr für dieses sehr persönliche Gespräch und ich habe viel gelernt. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank Ihnen und vor allem würde es mich auch freuen, wenn mancher die Krise nicht nur als Krise sieht, sondern auch als etwas, aus dem man für die Zukunft nochmal was gewinnen kann. Also gewinnen in der Niederlage, das ist schon ein Thema, was mich seitdem beschäftigt.
Vielen Dank, Herr Wulff. Was für ein sympathischer Mensch. Und ich finde ihn sehr glaubwürdig. Ich finde, dass er authentisch ist in dem, was er sagt, auch wie er sich auf sich selbst schaut. Wie offen er ist, wie verletzbar er ist. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich bin Fan, muss ich sagen. Also ich finde ihn richtig toll. Und auch wie er damit umgeht, die offenen Worte, die er findet. Und ich habe ihm das abgenommen, dass er da auch seinen Frieden mitgemacht hat und da auch gestärkt raus hervorgegangen ist. Also von daher finde ich ihn in Bezug auf Resilienz wirklich ein sehr, sehr gutes Vorbild, an dem man sich orientieren kann und ausrichten kann. Und spannend. Mich würde interessieren, was ihr denkt. Lasst von euch hören, schreibt doch mal einen Kommentar oder schreibt uns an leaderstalk@leadership-choices.com. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, eure Gedanken und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis zur nächsten Episode von Leaders Talk.